Ja, guten Morgen und danke, dass ihr uns eingeladen habt. Ich will euch die Predigt gerne halten. Stellt euch vor, ihr möchtet verreisen. Last minute in den Urlaub. Und ich meine wirklich last minute. Das bedeutet, ihr fahrt zum Flughafen und wisst nicht, wo es hingeht. Ihr packt die Badesachen ein, euer Handtuch und ganz viel Sonnenöl. Aber es kann auch sein, dass ihr irgendwo in Grönland landet. Also zur Sicherheit nehmt ihr noch eine lange Hose und einen Pullover mit und Pfefferspray für hungrige Eisbären. Am Flughafen siehst du das ultimative Angebot. Paradise Traveling, Paradiesreisen. 750 Euro für 2 Wochen mit Flug. In ein Land, keine Ahnung, den Namen hast du noch nie gehört. Spannend. Noch 2 Stunden warten, dann der Aufruf, es geht los. Mütter mit ganz kleinen Kindern und Rollstuhlfahrer zuerst. Dann die, die dafür bezahlt haben, gleicher zu sein als die Mitreisenden und am Ende alle anderen, also du. Das Flugzeug startet, du versuchst rauszuschauen, sitzt aber am Mittelgang und siehst nur Wolken. Du bestellst Tomatensaft. Du weißt nicht, wie lange es gedauert hat, ihr landet. Nach einer halben Stunde hast du dein Gepäck und verlässt den Flughafen. Du siehst dich um. Wie schön. Es ist warm hier. Palmen. Du bist richtig. Badehose. Du hast den Joker erwischt. Da siehst du das Logo deines Reiseveranstalters Paradise Traveling. Du gehst zum Reisebus. Du bist richtig, du steigst ein, nochmal eine halbe Stunde Fahrt und du bist am Hotel. Bekommst dein Zimmer und unter dem Balkon eine riesige Poolanlage. Super. Eigentlich könnte das ewig so gehen. Frühstücksbuffet, Pool. Mittagsbuffet, Pool. Abendbuffet, Buffet, Poolbar. Jeden Tag. Irgendwann, nach ein paar Tagen, siehst du ein Plakat. Ausflug ins Landesinnere. Da fährst du mit. Du stehst früh auf, 4 Uhr morgens, steigst in den Geländewagen. Es geht ins Dunkel, dann in den Sonnenaufgang. Gespannt siehst du aus dem Fenster. Da! In der ersten Dämmerung kannst du eine Herde Schafe erkennen. Schafe, okay, immerhin. Und da ist auch ein Schäferhund. Das ist nicht nur ein Schäferhund, das sind mindestens 2. Das sind 3 oder vielleicht sogar 6. Und was für wilde Exemplare, die sehen ja aus wie Wölfe. Haben die Junge? Der eine Schäferhund, der leckt doch ein Junges. Nein, das ist jetzt nicht möglich. Das ist ein Lämmchen. Der Schäferhund leckt ein Lamm. Du schaust nach den Muttertieren und siehst da hinten Schafböcke. Komisch. Daneben liegt doch sowas wie eine riesige Katze. Das sieht ja aus wie ein Panther. Wo ist eigentlich der Schäfer? Ah, da hinten. Aber das ist ja ein Kind. Ein Kind als Schäfer treibt Kälbchen vor sich her, Rinderkinder. Na, das passt ja. Aber da sind auch wieder riesige Katzen dabei. Löwen. Dieses Kind treibt Kälbchen und Löwen miteinander auf die Weide. Paradise Traveling, Paradiesreisen. Der Name ist Programm. Der Name ist Programm. Warum? In Jesaja 11 heißt es: Wölfe wohnen bei den Lämmern, Panther lagern bei den Böcken. Ein Kind wird Kälber und junge Löwen miteinander treiben. Das ist im Alten Testament ein Bild für das Paradies. Wölfe wohnen bei den Lämmern, Panther lagern bei den Böcken. Ein Kind wird Kälber und junge Löwen miteinander treiben. So wird das Paradies bildlich beschrieben. Und das Paradies hat etwas mit uns zu tun. Wir fragen uns doch, ob wir nach dem Tod in den Himmel kommen, ob wir unsere Eltern wiedersehen, unsere Kinder, oder ob dann alles vorbei ist. Nee, es ist nicht alles vorbei. Das, was wir Himmel nennen, ist nichts anderes als das Paradies im Alten Testament, ein perfekter Ort. Wir hoffen darauf, dass wir eines Tages im Paradies leben können. Das ist nicht selbstverständlich. Ihr kennt ja die Geschichte vom Sündenfall. Und Gott verschließt hinter den Menschen das Paradies, damit sie nicht mehr zurückkommen können. Und er stellt Cherubim davor, die den Weg versperren. Der Zugang zum Paradies ist versperrt und damit erstmal auch der Weg zu Gott. Aber dann das, als Jesus am Kreuz stirbt, zerreißt der Vorhang im Tempel. Der Vorhang im Tempel ist ein Symbol dafür, dass wir nicht mehr ins Paradies kommen können. Der Vorhang trennt die Menschen vom Allerheiligsten, von dem Ort, wo Gott wohnt. Niemand außer dem Hohenpriester kann dorthin. Und auf dem Vorhang des Tempels sind Cherubim aufgestickt. Die Wächter, die seit dem Sündenfall das Paradies bewachen, damit kein Mensch mehr herein kann. Damit kein Mensch sich Gott nähern kann. Damit kein Mensch ewig lebe. Aber als Jesus am Kreuz stirbt, zerreißt dieser Vorhang. Und seitdem heißt es, der Cherub steht nicht mehr davor. Als Jesus am Kreuz stirbt, wird der Weg freigegeben zu Gott. Und wir haben wieder Zugang zu Gott. Jesus verspricht uns das Paradies. Irgendwann werden wir da leben, wenn wir vom Tod auferstehen oder am Ende der Welt. Im Alten Testament wird das Paradies wie ein Garten beschrieben, in dem Wölfe und Lämmer friedlich nebeneinander leben. Die Offenbarung beschreibt den Himmel als eine Stadt voller Überfluss und Schönheit. Das Paradies ist wie Last Minute. Wir wissen nicht wirklich, was uns erwartet, aber es wird unglaublich schön. Was macht das Paradies zum Paradies? Frühstücksbuffet, Pool, Mittagsbuffet, Pool, Abendbuffet, Poolbar. Naja, Jesaja formuliert es so: Wölfe wohnen bei den Lämmern, Panther lagern bei den Böcken, ein Kind wird Kälber und junge Löwen miteinander treiben. In der Offenbarung heißt es über die Stadt, die ein Bild für den Himmel ist: Ihre Tore werden nicht verschlossen am Tag und Nacht wird es nicht geben. Hier herrscht ein ganz unwirklicher Frieden. Keiner kämpft um seine Nahrung, nicht der Löwe und nicht das Lamm, um seinen Platz auf der Erde. Keine Konkurrenz, keine Bedrohung. Du musst nicht auf der Hut sein, keiner nimmt dir etwas weg. Keiner ist neidisch auf dich, keiner ist eifersüchtig. Keiner will etwas von dir erlangen. Du verpasst nichts, du musst nicht gut sein, du musst nicht besser sein. Du musst nicht leisten, du musst dir nichts erarbeiten im Paradies. Du musst nicht witzig sein, du musst nicht interessant sein, du musst nicht einzigartig sein, du musst nicht cool sein, du musst nichts bringen, kein Druck. Frieden, du bist einfach da, wie du geschaffen bist. Nichts stellt dich in Frage. Du kannst deinem Schöpfer begegnen. Willst du das? Du kannst sein, wie du geschaffen bist. Das ist das Paradies. Und alle anderen auch. Du musst niemanden in Frage stellen. Du musst dir gar keine Gedanken machen, ob der andere Mensch da schön ist, intelligent ist, interessant ist, nett ist, komisch ist, blöd ist, langweilig ist, ob er gut ist, ob er etwas leistet, ob er in deine Kultur passt, ob er der Gesellschaft nützt, ob dein Nächster verdient hat, was dein Nächster hat. Habt ihr es schon mal überlegt? Du sollst nicht begehren, was dein Nächster hat. Ob das richtig ist, dass er das hat, das wird überhaupt nicht thematisiert. Du sollst nicht begehren, was dein Nächster hat. Willst du das? Willst du das wirklich? Frieden. Die anderen sind einfach da. Sie sind da, wie sie geschaffen sind. Nichts stellt sie in Frage. Sie können ihrem Schöpfer begegnen, sie können sein, wie sie geschaffen sind. Das ist das Paradies. So leben wir nicht. Wir können nicht so leben. Wir leben nicht im Paradies. Aber Gott wird eines Tages Frieden schaffen. Das ist seine Zusage. Gott will, dass wir Frieden haben. Gott will, dass wir einfach da sein dürfen, dass wir ihm wieder begegnen können, dass wir nichts bringen müssen und trotzdem unseren vollen Wert haben. Du bist wertvoll, so wie du geschaffen bist. Du musst dir nichts verdienen. Du bist wertvoll, so wie du geschaffen bist. Gott wird das Paradies zur Wirklichkeit machen. Wir werden so leben können, wie wir geschaffen sind. Darauf können wir uns verlassen. Wir sind dabei. Tatsächlich ist das gar nichts Neues. Gott hat Frieden geschaffen von Anfang an. Frieden, eigentlich ist das unsere Bestimmung seit Erschaffung der Welt. 1. Mose 1, 26 bis 31. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, zum Bild Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach: Seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Auch hier herrscht wieder dieser unwirkliche Frieden. Gott sprach: Seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, und alle Bäume mit Früchten zu eurer Speise, aber allen Tieren auf Erden habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Kein Tier frisst das andere, Gott hat ihnen das grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Gleich am Anfang der Schöpfung herrscht dieser Friede. Wölfe wohnen bei den Lämmern, Panther lagern bei den Böcken, das ist hier möglich. Wir erfahren, wie Gott sich unsere Welt eigentlich vorgestellt hat. Ich kann sein, wie ich geschaffen bin. Das ist das Paradies. Und dann das. Gott schuf den Menschen zu seinem Bild. Zum Bild Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Schaut, das ist ein Bild unseres Bundespräsidenten. Frank-Walter Steinmeier, so ein Bild hängt in jeder Behörde. Ich lege es jetzt mal hier hin. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Was ist der Sinn von einem Bild? Für wen macht man ein Bild? Für den, der abgebildet ist. Nur wenn es eine sehr eitle Person ist. Eigentlich ist das Bild für jemand anders, dafür den Betrachter. Die Person, die man sehen kann, ist irgendwie abwesend. Und damit der Betrachter sie trotzdem sehen kann, gibt es das Bild. Und wenn es ein wirkliches Kunstwerk ist, sei es ein Foto von einem Fotokünstler oder ein Gemälde, dann zeigt das Bild viel mehr als so ein hingehuddelter Schnappschuss. Hier zeigt das Bild auch die Funktion der Person. Durch die Standarte des Bundespräsidenten, seine Fahne, zeigt es die Position, die Funktion des Bundespräsidenten. Oder es zeigt bestimmte Charaktereigenschaften. Die Brille zum Beispiel und das Rednerpult mit den Mikrofonen sollen andeuten, dass Frank-Walter Steinmeier intellektuell ist, dass man sich auf sein Urteil verlassen kann, dass man als Bürger gut aufgehoben ist bei diesem Staatsoberhaupt. Man sieht auch deutlich den Ehering. Unser Bundespräsident hat eine Familie, wie wir. Er ist treu. Wir werden daran erinnert, dass er für seine Frau selbstlos eine Niere gespendet hat. Der dunkelblaue Anzug symbolisiert Verlässlichkeit und Professionalität. Genauso ist das auch bei uns. Wir sind ein Bild Gottes. Ist dir das bewusst, ein Bild Gottes? Wir repräsentieren Gott. Es geht natürlich nicht darum, dass wir darstellen, wie Gott aussieht. Natürlich nicht. Wir repräsentieren Gottes Eigenschaften. Was sind die Eigenschaften Gottes? Die Bibel nennt ziemlich viele Eigenschaften Gottes. Ich will nur an eine kurze Geschichte erinnern, als Jesus eines Tages mit seinen Jüngern nach Jerusalem geht, weigern sich die Bewohner eines Dorfes, sie aufzunehmen. Und Jakobus und Johannes haben gleich einen guten Vorschlag für Jesus. Herr, willst du, so wollen wir sagen, das Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Das wäre die Reaktion, die sie sich vorstellen. Und wie reagiert Jesus? Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Der Menschensohn ist nicht gekommen, das Leben der Menschen zu vernichten, sondern zu erhalten. Wir repräsentieren die Eigenschaften Gottes. Wir sollten wissen, welches Geistes Kinder wir sind. Also handeln wir an Gottes Schöpfung, wie es dem Charakter des Schöpfers entspricht, der leben möchte und nicht den Tod. Wir symbolisieren auch Gottes Funktion. Erinnert ihr euch, ein Kind wird Kälber und junge Löwen miteinander treiben. Und hier in der Schöpfungsgeschichte heißt es, füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische, Vögel und alles Getier. In der Offenbarung steht, sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir herrschen in Gottes Namen. Herrschen. Was soll das heißen, wir herrschen? Ist Herrschen etwa gut? Hat Gott uns Menschen mit einer Gewaltherrschaft über die ganze Schöpfung beauftragt? Soll sich alles nur um die willkürlichen Wünsche der Menschen drehen? Ist das ein Mandat zur Unterdrückung und Ausbeutung? Natürlich nicht. Hätte Gott dann am Ende des Tages sagen können, siehe, es ist alles sehr gut? Oder wie hätte Gott am nächsten Tag ruhen können, wenn sich seine Menschen als egozentrische Despoten aufgeführt hätten? Gottes Urteil, dass die Schöpfung sehr gut ist, passt nicht zu einer Gewaltherrschaft der Menschen über die Natur. Und dazu passt auch nicht, dass sich Menschen und Tiere von Pflanzen ernähren. Die Herrschaft der Menschen ist auch von Anfang an begrenzt. Sie bewegen sich in einem vorgegebenen Rahmen von Tag und Nacht, Raum und Zeit, Tag und Jahr. Nein, Gott gibt uns kein Mandat zur Gewaltherrschaft. Im Paradies herrscht Frieden. Jedes Geschöpf ist einfach da. Es ist da, wie es geschaffen ist. Nichts stellt es in Frage. Die Menschen handeln an Gottes Schöpfung, wie es dem Charakter des Schöpfers entspricht. Jetzt leben wir ja nicht mehr und noch nicht im Paradies. Können wir trotzdem Bild Gottes sein? Noah ist für uns das Vorbild eines gottebenbildlichen Menschen in der gefallenen Welt. Er wird ein Gerechter genannt. Er übernimmt Verantwortung für die Tiere. Er dirigiert seine Mitgeschöpfe in die Arche und bewahrt sie damit vor dem Tod. So handelt Noah als ein Repräsentant Gottes. Nach der Sintflut erhält Noah wieder das Gewaltmonopol auf der Erde, stellvertretend für alle Menschen. Gewalt herrscht auf der Erde, aber Gott vernichtet die Erde nicht. Er gebraucht Gewalt, um Gewalt zu begrenzen. So heißt es 1. Mose 9, euer Blut werde ich einfordern von Tier und Mensch. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Damit beauftragt er die Menschen. Jäger gegen wilde Tiere, Polizisten gegen Verbrecher, Soldaten gegen Angriffskriege. Ja, wir sind Gottes Bild auch in der gefallenen Welt. Die Welt ist unvollkommen, wir sind unvollkommen, aber wir bleiben ein Bild Gottes. Mensch, wir sind nicht nach dem Bild Gottes geschaffen, wir sind zum Bild Gottes geschaffen. Wir sind dann Bild Gottes, wenn wir Gott repräsentieren. Nicht sein Aussehen, natürlich nicht, sondern seinen Charakter. Wer du auch bist, du bist wertvoll. Auch wenn du krank bist, auch wenn du dich überhaupt nicht bewegen kannst, du repräsentierst deinen Schöpfer, seinen Charakter und seine Funktion für deine Mitmenschen und alle Geschöpfe. Das Ziel des Schöpfers ist immer das Paradies, das Leben, Leben in Fülle. Und eines Tages werden wir mit unserem Schöpfer im Paradies sein. Wir wissen nicht wirklich, wie es da ist, aber es wird unglaublich schön. Dann können wir so sein, wie wir geschaffen sind, wenn wir auferstehen oder am Ende der Welt. Aber der Himmel liegt nicht nur in der Zukunft. Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Irgendwie fängt das Paradies schon an, und in Zukunft wird es dann vollkommen sein. Es gilt schon jetzt. Du bist ein Bild Gottes. Es ist bedeutend, was du machst und was du nicht machst. Ich bete mit uns. Großer Schöpfer, wir danken dir, dass du die Welt geschaffen hast und dass alles sehr gut ist. Wir danken dir, dass du uns für würdig befunden hast, dich zu repräsentieren und dein Bild zu sein. Herr, rüste uns aus mit deinem Heiligen Geist, dass wir fähig sind, das ein Stück weit auch in der gefallenen Welt schon zu sein und zu tun. Wir danken dir, dass du die Welt nicht aufgegeben hast, als so viel Sünde in der Menschheit zu sehen war, dass du nach der Sintflut neu angefangen hast und die Welt nicht einfach ganz neu geschaffen hast. Wir danken dir für deine Gaben, gerade heute an Erntedank, dass du uns immer weiter mit Ernte und Saat beschenkst und das mit deinem Regenbogen auch bekräftigst, dass es immer so weitergehen wird. Bitte lass deine Worte in uns weiterwirken und lass uns immer wieder jeden Einzelnen dran denken, dass wir wertvoll sind vor dir und dass wir für die anderen auch ein Bild von dir sein können. Amen.